Glück auf euer wundervoller LARP-Fantasy-Podcast. Alles LARP ist mal wieder hier. Ihr habt eingeschalten. Ihr habt es selber so gewollt. Er freut euch. Diesen Kontrollverlust habt ihr selber bekommen. Heute als Thema mit ganz, ganz vielen Gästen. Also jemand, den ihr schon kennt. Und dem wundervollen Co-Host. Hallo Alex.
Hallo Tom.
Hallo Tobi.
Hallo.
Hallo Tobi.
Haben wir heute das Thema psychologische Grundbedürfnisse im LARP und was da so alles damit zu tun hat. Und ich fange jetzt einfach mal an. Wie ist denn das so? Hört das irgendwann wieder auf, wenn mir das auf Con passiert? Muss ich die Kontrolle über meinen Charakter abgeben? Bin ich nur eine Nummer? Bin ich nur irgendwie ein paar Blatt Papier, auf dem irgendwas steht, wo irgendwie Zahlen und Fähigkeiten stehen? Wie viel Kontrolle muss ich abgeben? Ich frage euch das, weil ihr habt sowas mal irgendwie gelernt, / studiert. Ihr macht sowas freiwillig. Also, genau. Fangen wir doch mal an.
Es geht ja generell um psychische Grundbedürfnisse von Menschen. Wir haben in der ersten Folge was gemacht zum Thema Bindung. Und jetzt Punkt 2 auf der Liste wäre das Thema Kontrolle. So generell, wenn man sich den Menschen in der Entwicklung anschaut, begreifen wir irgendwann, dass ich bin und weiß, dass ich auch Sachen selber machen kann. Jeder, der ein kleines Kind vielleicht mal zu Hause hatte und weiß, dass so ab 3 irgendwie das Gezetere losgeht, ich will meine Schuhe alleine zumachen, ich will meine Jacke alleine zumachen, ich kann das schon alleine, ist ja schon ein Bedürfnis sagen nach, ich lass mich das machen. Und jedes Mal, wenn Menschen aktiv werden und selber Sachen machen können, ist das, was sie tun, in ihrer Kontrolle. Darum geht es im Prinzip. Dieses ich kontrolliere, ich habe selber in der Hand, was ich mache, wie ich es mache, wann ich es mache, was ich machen darf. Und das ist schon ein Grundbedürfnis. Wenn du das Menschen wegnimmst, wie zum Beispiel Menschen im Gefängnis, die dann solche Kontrollen nicht mehr ausüben dürfen, dann geht es uns psychisch nicht so gut. Darum wird von psychischem Grundbedürfnis gesprochen. Und die Theorie stand ja im Raum, dass LARP alle diese Grundbedürfnisse durchaus erfüllen kann. Unter anderem halt auch das Bedürfnis nach Kontrolle. Und das fängt da durchaus zu Hause an, indem ich mich für eine Convention entscheide und selber sage, da melde ich mich jetzt an. Und damit geht es ja sozusagen los. Und natürlich hoffe, dass das, was da passiert, dass ich darauf irgendwie einen Einfluss habe, dass ich an diesem Spiel mitwirken darf und dass meine Entscheidung und meine Handlung da irgendwie zählen und was bewirken. Tobi.
Ja.
Ich bin da gleich so reingesprungen. Was fällt dir so ein?
Es ist total interessant, jetzt wo du das so sagst, muss ich daran denken, dass die Erwartung, etwas, also wirksam zu sein auf so einer Veranstaltung, ich glaube, die hatte ich ganz am Anfang, aber nach jetzt irgendwie so 20 Jahren, ist es mir eigentlich egal. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Das heißt, sich ja auch verändert dann.
Das hat sich geändert.
Ja, das ist, ich weiß nicht, vielleicht, dass es mir klar geworden ist, dass es ein Hobby ist, dass ich selber aktiv in ein Spiel hineingehe und dieses Spiel halt auch eine eigene Art von Grenzen und Regeln hat, die, wenn ich da keinen Bock drauf habe, ich da auch einfach rausgehen könnte, wenn ich wollen würde. Mhm. So, also ich kann mich der Kontrolle dieses Spiels entziehen.
Genau, ist ja freiwillig.
Genau.
Zum Glück. Also, machen ja auch Menschen, die sagen, wenn es ihnen nicht passt und was da passiert auf der Con, zu sagen, das ist gerade für mich überhaupt nicht logisch oder ich fühle mich ja nicht abgeholt oder das ist nicht das Richtige, Sachen packen gehen. Das geht ja zum Glück immer.
So, aber ich muss noch an früher denken, also was heißt an früher? Oh Gott, jetzt
der alte
Mann hier. Die
Hashtag alten, damals, Tobi.
Damals, die alten Hasen. Früher. Ominös irgendwann hat es ja aufgehört. Ich habe noch angefangen mit Regelwerk, Drängsis.
Ja.
So, das heißt, ich habe mich auch, diese Veranstaltung, die ich ausgesucht habe, habe ich anhand auch schon von einem Regelwerk ausgesucht, welches mir passt, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Das heißt, ich bin ein Drängsis-Spieler gewesen, habe also gesagt, ich möchte nicht auf den Phoenix-Con gehen, weil das Regelwerk passt mir gar nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Da war ja schon dieses, die Beregelung, war ja schon ein Gefühl von, ich habe einen Plan, was da passieren wird, ich habe das Regelwerk gelesen, ich weiß, worum es geht und ich kann mich da drin bewegen.
Ganz genau.
Und jetzt hatten wir, ich habe keine Ahnung, setze ich hier Jahreszahl ein, ich habe keine Ahnung, ist der Trend dahin gegangen, dass wir halt keine Regelwerke mehr benutzen und du kannst, was du darstellen kannst. Das heißt, diese Beregelung, was stattfindet oder wonach gespielt wird, ist mehr oder minder weggefallen.
Ja.
Das finde ich halt nämlich auch schon ganz interessant. Das eröffnet natürlich viel, 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 viel mehr Veranstaltungen. Für mich jetzt, weil ich in meinem Kopf natürlich denke, naja, ich kann überall so spielen, wie ich darstellen kann.
Ja.
Was aber halt natürlich auch wieder Regeln wegnimmt.
Ja. Ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung des Spiels gewesen. Als es für uns alle noch relativ neu war, haben Regeln ja auch eine gewisse Sicherheit geboten und Kontrolle gegeben. Du hast deine Sandbox gehabt, die wurde definiert und gesagt, hör, so und so läuft das Spiel hier. Die und die Zauber kannst du machen, das und so kannst du kämpfen. Und wenn jeder auf die gleichen Regeln sich geeinigt hatte, gab das ja ein bisschen Spielsicherheit zu sagen, wenn ich den treffe, dann weiß ich, dass der jetzt einen Trefferpunkt abkriegt. Ne? Und dann, dass dann nicht irgendwie komisch gerechnet wird oder was auch immer. Und was du sagtest, jeder hat so vielleicht sein favorisiertes Regelwerk auch gehabt. Da gab es ja verschiedene, That's Life und Silbermond und was du sagtest, Phönix. Und ich glaube, mit der Zeit ist uns klar geworden, wenn länger man spielt, dass man sich natürlich, dass dieses Reglementieren dann auch irgendwann eingrenzen kann. Ich glaube, das ähnelt einfach auch dem normalen Spielverlauf. Denk mal an Mensch, ärgere dich nicht, falls ihr es irgendwann mal schon gespielt habt und noch nie gespielt habt, dann lässt man sich die Regeln erklären und spielt sie erstmal nach Regeln. Und irgendwann fängt man an, seine eigenen Regeln zu bauen oder Familienregeln oder Gruppenregeln zu haben, sowas wie du musst rausschmeißen, du darfst rausschmeißen, du kannst von hier nach da springen, kannst auch rückwärts laufen, wenn du jemanden rausschmeißen musst. Das heißt, wir erweitern unser Regelwerk, wenn uns das Alte nicht mehr als nützlich erscheint. Und wenn wir uns alle darauf einigen, dann ist das ja auch gut.
Das ist super witzig mit dem Vergleich mit dem Brettspiel. Gerade auf dem LARP sehr gerne auch mal Schach unter den hohen Herren gespielt wird. Und man dann von der Seite reinkommt, so, okay, jetzt aber mal, das Volk ist wichtig, kein Bauer darf sterben. Und dann merkst du sofort, wer kann damit um, dass die Regeln sich jetzt gerade verändert haben und wer kommt damit gar nicht klar.
Ja, oha, genau. Es ist trotzdem so ein bisschen erstmal in uns verankert, wenn irgendwas Neues und unbekannt ist, dass wir so ein Regelset gerne haben. Oder so zumindest so eine Anleitung von, wie funktioniert das hier? Und wie komme ich gut klar? Und ich glaube, so war es in dem Beginn von LARP auch, dass klar ist, sonst hätte wahrscheinlich jeder von uns seine Weltherrschaftsfantasien sofort umgesetzt.
Weil das läuft. Ich würde ja vermuten, dass die Regelwerke weg sind, weil das passiert ist. Wenn man die Regelwerke komplett ausgenutzt hat und überall das so.
Ich kann alles. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Geschäft und ich kann alles. Schlag das Regelwerk auf, alles ist meins.
Genau, ich krieg noch zwei Erfahrungspunkte. Wir haben noch am Vormittag gespielt.
Genau, aber da wurde noch, also für die Leute, die das vor 20, 30 Jahren vielleicht noch nicht miterlebt haben, da wurde akribisch gezählt, da wurde jeder Erfahrungspunkt zusammengekratzt, sich dokumentiert mit Stempel und Unterschrift und Zeichen, ne, der Orga und so weiter, mit so einem kleinen, wie so Hausaufgabenbüchlein teilweise, dass man mit seinen ganzen Con-Bestätigungen auf die nächste Con geht und sagt, guck mal, das habe ich schon alles gemacht, etc. Ich bin heilfroh, dass wir das nicht mehr haben, aber auch, glaube ich, weil wir verstanden haben, dass wir miteinander spielen und nicht gegeneinander und miteinander, das haben wir schon öfter erwähnt in diesem Podcast, miteinander Spiel haben wollen. Und das geht nicht, wenn ich den anderen ständig abwürge, verkleinere, also geht auch, ne, aber eventuell beschneide ich mir ja meinen eigenen Spielspaß, wenn ich jetzt hier Alex Almighty Ding raushängen lasse. Und dann macht das ja irgendwie keinen Spaß, haben wir festgestellt.
Das war früher auf jeden Fall, jetzt selber mal als Orga gesprochen, die LARP-Veranstaltungen halt veranstaltet hat. Oh, gute Wortwahl. Da merke ich aber auch gerade wegen auf Punktekontrolle, das war uns auch schon wichtig zu wissen, was für Leute haben wir eigentlich da? Also was können diese Figuren, die da spielen? Ja. Was für ein Power-Niveau haben wir da? Zerlegt uns jemand unsere Pläne? Also das ist halt quasi Kontrolle der anderen Seite.
Stimmt. Ne?
Wir denken uns eine schöne Geschichte aus. Ja, aber jetzt kommt halt Mighty Alex und kann halt die Welt zerreißen.
Genau.
Und
Da wurden die Namen nur ehrfürchtig geflüstert, der kommt aufs Korn. Ja. Oh, yeah. Und ich dachte, Mutter, die hätten die Fähigkeit alles sofort, ne?
Ja, die Omnimagier. Die Kontinente versinken lassen können, wenn sie wollen und nicht nur Bier trinkend in der Taverne sitzen. Ja. Genau. Aber das ist halt auch so wirklich, ne? Also das merke ich richtig jetzt, gerade wo du es so schön erzählst. Das ist, als Orga war mir das auch wichtig, das zu wissen. Und da bin ich auch völlig ruhiger geworden, weil, wie du schon so sagst, wir spielen alle miteinander. Ja, hast du keinen Bock drauf, dann machst du es halt nicht. Ja, das ist das genau. Phänomen, dass Dinge kaputt gemacht werden, ist halt immer nur so eine Illusion gewesen. Also kam bestimmt vor. Ich vermute, das kam mehr vor, als es noch Regelwerk gab, weil da stand ja den Regeln, dass das darf. Ja,
genau. Ich glaube auch. Am Anfang brauchten wir brauchten die Regeln, wir haben sie eingefordert, wir haben danach gespielt. Ich glaube, das ist ein natürlicher Spielverlauf, weil man sagt so schön, Vertrauen ist das Gegenteil von Kontrolle. Und wenn wir gelernt haben, mehr darauf zu vertrauen, dass unsere Mitspielenden und auch die Orga allesamt eigentlich nur ein schönes Spiel haben wollen, dann haben wir ja schon am gleichen Strang gezogen. Und dann darf man auch mal, glaube ich, einfach diese Kontrolle ein bisschen abgeben zu sagen und einfach darauf hoffen, das wird schon.
Um da vielleicht mal einzuhaken. Tobi, warum hast du als Orga unbedingt Kontrolle haben wollen? Also was war für dich persönlich der immanente Grund, dass du sagst, hey, ich muss unbedingt Kontrolle über die Teilnehmenden haben? In dem Punkt, dass ich weiß, wer kommt, was können die nicht, wo kann ich die outgamen?
Ich muss denken. Ja. Wenn du es so formulierst, klingt das irgendwie kritischer, als ich das im Gefühl habe. Weil ich will nicht unbedingt Kontrolle über die Spielenden haben. Es geht eher darum, dass ich Kontrolle über die Veranstaltung aufrechterhalten möchte. So, das bedeutet Plot, Geschichte, was auch immer, steht, den ganzen Fundus, den man bastelt und etc. Und dann macht sich die Idee von der Hutzelhexe im Wald. Und dann kommt jemand vorbei und schnippt. Das war immer die Angst. Da kommt jemand vorbei, schnippt und dann ist alles vorbei. Es hat keiner gesehen. Es hat sich nicht gelohnt, obwohl ich 4 Monate lang gebastelt habe. Mhm. Ich glaube, das ist eher so das Gefühl gewesen. Mit aber auch dem, ja, ich möchte Kontrolle darüber haben, wer da ist, beziehungsweise was für Fähigkeiten rumlaufen, indem ich weiß, okay, worauf lasse ich mich da ein? Was kann auf dieser Veranstaltung überhaupt passieren? Was fliegt uns hier um die Ohren? Was fliegt meinen NSCs um die Ohren? So, was, ne, wie kann ich ein schönes Gleichgewicht herstellen? Ich kenne auch Unmengen an Veranstaltungen, die voll gegen die Wand gefahren sind, weil genau das bedacht worden ist, um zu sagen, es gibt aber 3 von euch, 50 Leuten, die ein Powerlevel von Hasse nicht gesehen haben. Deswegen haben wir jetzt hier NSC-Figuren, die ein Powerlevel von Hasse nicht haben, die aber nicht diese 3 Typen angreifen, sondern mich, Lohi, der halt nischt kann, so ungefähr.
Das ist so wie im MMORPG damals, weißt du, wenn du so einem 60er Tauren hinterhergerannt bist, der sich da durch das 60er Levelgebiet gemaced hat und du rennst nur hinterher, kriegst die XP und sammelst ein. Hat man aber nachher nicht das Gefühl, irgendwas mitgemacht zu haben, außer...
Ja, nee, hat man ja zugeguckt nur.
Wozu mitgeschleppt und zugucken. Ne? Wie gesagt, machen ist das geilere Gucken. Und irgendwie...
Ja, ich hatte so ein Erlebnis, da waren wir mit Schwarz-Weiß unterwegs und mitten in der Nacht tauchte irgendwie ein Nekromant mit Untoten auf. Yeah, voll cool! Wir springen da voll drauf an, packen uns die Untoten, ich hechte durch, pack mir den Nekromanten und nach einer Stunde Gekloppe kriegen wir halt raus, der ist nicht durch uns kaputtbar, sondern es ist halt für den, hast du nicht gesehen, Hampelpampel XY, der diese eine Fähigkeit hat. Und das sind dann diese Momente, wo du denkst, okay, es ist,
na gut. Aber womit wir, also das hatten wir im leichten Vorgespräch ja mal schon angesprochen, wenn dir Kontrolle dann entzogen wird, das heißt, du kannst mit dem, was du mitbringst, nichts machen, dann kann das schon so ein bisschen frustelig sein.
Ja, das auf jeden Fall.
Und wie gehst du denn damit um? So, versuchst du einen anderen kreativen Ansatz? Gibst du auf? Es gibt ja natürlich auch die Aufgabe zu sagen, oh, ich kann hier überhaupt nichts und ich lass mal, ich gehe jetzt in die Taverne und betrink mich. Oder bis hin zu, ich verlasse jetzt die Veranstaltung, weil ich hier überhaupt nicht gewürdigt werde.
Mir steht ja alles an, ich fahre nach Hause. Genau. Ja, krass. Aber natürlich hast du vollkommen recht, das sind alles solche Sachen, die passieren könnten. Ich persönlich... Also ich glaube, das kommt darauf an. Das ist so auf meine körperliche Verfassung oder meine mentale Verfassung, wie gut ich erwischt bin und was es ist. Ja, es ist ja auch nicht alles, es kann ja Dinge können schief gehen oder weiß der Geier was alles. Ja, ich will das jetzt ein bisschen weichspülen, ne, weil das ist ja nicht alles immer gleich. Manche Sachen, genau, manche Sachen sind so, ach ja, na gut. Und dann ist schon wieder vergessen. So, dann halt nicht. Dann wird halt drumherum gespielt oder sowas.
Aber das sagst du jetzt mit deinen x Jahren Spielerfahrung.
Ja,
haben ja so schon ein paar dieser Erlebnisse mitgemacht, zu wissen, ach, es ruckelt sich schon irgendwie wieder zurecht. Wenn du ganz neu im Spiel bist und du denkst so, jetzt kann ich was bewirken und ich darf hier so von wegen selbstwirksam wirklich durch die Gegend hechten und du merkst, du klopfst dann 3 Stunden auf so einem Ding rum und nichts tut sich, am besten kichern die alle noch nach dem Motto, was macht der Depp da? Dann kann das schon gemein sein, so gefrustet sein.
Völlig, ne? Völlig. Also wenn ich jetzt an die Vergangenheit denke, was mir schon alles so passiert ist, weil das ist ja, meine Antwort darauf ist ja quasi das Ergebnis von den ganzen bescheuerten Situationen, die ich schon mal erlebt habe. Und von NSCs, die man nicht sieht, weil man nicht die Plotgruppe ist, zu, ach, weiß der Geier, was alles, es steht nicht im Plotbuch drin, deswegen passiert es nicht. 10 Minuten zu spät angekommen, jetzt ist der Zeitslot zu, jetzt passiert es auch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich, also ich glaube, wenn ich mich jetzt da hinsetze und aufschreibe, gibt es echt eine Menge, die es schiefgegangen war mal. In den letzten Jahren kommen davon aber auch deutlich weniger Sachen vor. Zumindest auf den Veranstaltungen, auf denen ich bin oder die wir auch machen, sind, ich glaube, alle umsichtiger geworden. Ja. Das heißt, dass das Thema eher ist, so wie ich es immer, also so versuchen wir das zu machen und so kriege ich es auch mit auf den Veranstaltungen, auf denen ich bin. Egal wer was macht, es ist immer irgendwie ein Effekt zu sehen. Oder jeder Lösungsansatz hat eine Berechtigung.
Das hat sich aber auch erst dahin entwickelt.
Richtig.
An die Zeiten, wo das so ein lineares Plotbuch war, zu sagen, wenn die das da nicht machen, dann geht's nicht weiter.
Geht nur mit Zauber XY.
Ne? Geht nur mit Zauber, genau. Und jetzt inzwischen, also wir haben daraus gelernt, auch als Veranstalter, ne, zu sagen, wenn die kam jetzt mit so einer kreativen, geilen Lösung um die Ecke, ne, wenn wir das jetzt nicht zulassen, dann geht das hier überhaupt nicht weiter. Und dann auch in der Lage sein, seinen Plan über einen Haufen zu schmeißen. Und einen neuen Input oder einen neuen Impuls aufzunehmen von den Spielenden, zu sagen, das ist so toll, das lassen wir gelten.
Ach, die schönsten Sachen sind ja, wenn man selber eine lustige Idee, man glaubt, man hat eine lustige Idee als Orga. Schmeißt vielleicht eine Handvoll bunter Kugeln durch den Dungeon, dann kriegst du mit, dass das voll scheiße war, weil die Spielenden richtig Panik kriegen und das viel zu katastrophisieren, sich dann aber eine Angel basteln, um jede einzelne Kugel für eine Stunde lang rauszusammeln. Das ist dann auch so, wo du denkst, oh Gott, jeder Ansatz funktioniert, kurz Kontrolle verloren, kurz alles wieder gemacht. Also das ist allgegenwärtig auf den Veranstaltungen. Ne? Und Frust, ich weiß das immer, also ich muss gestehen, Frust kommt immer wieder mal hoch bei mir, wo ich aber selber auch merke, okay, das bin ich, den es gerade vielleicht einfach nervt. Mhm. Sondern die Frust ist seit Jahren abgesagt, weil ich mir immer denke, egal wo ich bin, ich habe immer Spaß. Ich fahre in Kombination mit Menschen und mit einem Lager, wo ich mir denke, ich brauche den Kontrum herum eigentlich gar nicht. Ja, also das würde mir schon reichen und da alleine deswegen habe ich schon Spaß. Und die Veranstaltung drumherum ist quasi das Abenteuer. Und entweder ist es ein Abenteuer, in dem ich was bewirken kann, oder ich habe einfach nur eine schöne Urlaubszeit gehabt. Das heißt, der Nährwert ist immer da. So, ich glaube, das ist ein Punkt, wenn es so ist, dass die Veranstaltung an sich der Bonus ist. Dann kann einem die Kontrolle gar nicht genommen werden.
Genau, aber lass mich dann die vage Theorie aufstellen, dass du dir deine Kontrollbubble quasi mitnimmst.
Gute Theorie.
Ne? Sagen, du schaffst dir eine Umgebung, in der du dich sicher, die Kontrolle, wie gesagt, ist dazu da, dass Menschen sich sicher fühlen, dass du da in gefühlter Sicherheit in Anführungsstrichen bist. Ich mache gerade Airquotes hier, weil du weißt, es kann so gesehen nicht schief gehen, weil du hast ja deine Dudes. Und du dienen.
Das mit dem Schiefgehen ist eine interessante Sache, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ohne Impuls von dir wüsste ich gar nicht, was schiefgehen soll. Weil es ist ja alles nur ein Spiel.
Ja.
Ich
muss da leider auch an Spiele denken. Sorry, Tom, ganz kurz. Da sind gefrustet nicht nur die Spieler abgereist, sondern auch große Teile von NSCs.
Solche Veranstaltungen kenne ich auch noch.
Da sind Orgas auseinandergebrochen auf der Convention.
Das stimmt.
Und ganze Plotstränge wurden nicht mehr weitergeführt, weil sie es nicht konnten, weil die Leute weggegangen sind. weil da irgendwas passiert ist. Und dann saßen da ein Haufen, wir waren wirklich gefrustet, weil wir wollten eigentlich eine Story spielen. Und dann kam noch hinzu, dass das ein mückenverseuchtes Atomgebiet war, so ungefähr.
Wir waren auf der Seemannstelle.
Ja, wir haben uns ganz fürchterlich betrunken, darf man nicht laut sagen. Ja, wir waren, und ich kann das, glaube ich, so sagen, wir waren schon...
Unser Lagerleben war das, was uns gerettet hat.
Ja, aber wir waren schon, was das Spiel anging, dort vor Ort schon gefrustet. Wir wurden anders angefüttert, es wurde anders verkauft und eine Erwartung wurde nicht erfüllt, das kann ja auch Frust schaffen und hat uns auch die Handlungskontrolle entzogen, weil es gefühlt egal, was wir da angeboten und gemacht haben, da haben wir noch versucht, ein paar NSCs was zu retten und so ein bisschen Kampf zu bieten und so weiter. Aber sowas kann natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen, warum auch immer, irgendwie passieren. Oder du kommst auf den Con, das wird groß angepriesen und keine Ahnung, wir haben gebastelt bis zum Gehtnichtmehr und da steht da so ein Styroporaltar, unangemalt, irgendwo in der Mitte, ne, mit so einem Pannesamttuch drüber und du denkst dir so, da geht mein
Freitag Con 18 Uhr, Con ist durch.
Da geht mein Con-Beitrag rein gerade und du denkst so, nee, hat mich gerade überhaupt nicht abgeholt, was halt auch irgendwie... Das hat wahrscheinlich eher was mit nicht erfüllter Erwartungshaltung zu tun, aber was mit den ersten, wo ich weiß, genau, wir waren da in einem, haben uns nachher nett zusammengesetzt und das war aber schon, das lief aus dem Ruder, kann man nicht anders sagen, das lief schief, möchte ich gar nicht schönreden.
Also, um euch da mal rauszuholen.
Was? Tobi und ich sind... ganz wunderbar in der gleichen Kuhle.
Ihr seid hart traumatisiert gerade. Das ist was die Hörerinnen gerade hören. Euer Trauma von vor x Jahren. Vielleicht solltet ihr ernsthaft eine Therapiegruppe mit anderen damals Teilnehmenden aufmachen.
Das ist ein interessanter Punkt, weil das ist halt die Erwartungshaltung und Kontrolle in der Hinsicht, weil ich habe mir die Veranstaltung rausgesucht, bin da hingefahren. So, und jetzt muss man halt gucken, ne? Ich, wie am Anfang schon gesagt, ne, ich gebe mich ja der Kontrolle der Orga hin und der NSCs und der Story, die da halt passiert. Und das ist halt schon eine Sache, auf der ich dann wirklich gar keinen Einfluss dann mehr habe, wenn das halt da so durcheskaliert und die NSCs alle wegfahren und die Orga nicht mehr zu sehen ist und man selber da sitzt und denkt, ja, haben wir genug Bier dabei?
Hatten wir.
Ja. Aber Tom, los, hol uns raus.
Die Frage, wenn Frust entsteht ja durch Kontrollverlust, den man vermutlich nicht freiwillig gemacht hat. Wie holt ihr euch aus diesem Frust wieder raus? Weil das ist das, was vermutlich durchaus sehr, sehr vielen Hörenden passieren wird. Und vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie man da wieder rauskommt, wie ihr euch vielleicht rausholt, das wäre jetzt, glaube ich, ein guter Punkt.
Da hatte Tobi ja schon angedeutet. Ich glaube, ganz wichtig ist der Rückhalt der eigenen Gruppe. Wenn ich jetzt ganz alleine wäre, wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Aber ich glaube, in der, den du Verbündete suchst, wenn du alleine wärst, weil so dieses gemeinsam eine Wertebasis finden von anderen, die das genauso gerade sehen wie ich, kann ja schon mal helfen, eine Verbundenheit zu schaffen. Und ich weiß, bei meiner Gruppe, die werden das ähnlich sehen wie ich, weil wir da ähnlich schwingen. Und ich glaube, sich dann in diese Geborgenheit und Coziness der Gruppe zurückzuziehen und sich selber einfach dann ein Spiel zu generieren, zu sagen, wir können auch auf einer Müllkippe Spaß haben und miteinander spielen. Wir nehmen das, was jetzt die Brocken, die uns angeboten werden, picken uns da ein paar Sachen raus oder halt auch nicht. Und dann spielen wir hier zusammen und lass doch die Welt neben uns untergehen.
Ein ganz großer Punkt ist auch das mit der Erwartungshaltung, was du gesagt hattest. Dass man nicht, also man darf sich natürlich freuen auf Veranstaltungen, aber die Erwartungshaltung, ich versuche mal die Erwartungshaltung, also anders gesagt, ist manchmal komme ich sehr verschallert drüber, wenn ich sage, ich habe keinen Plan, was hier eigentlich passiert. Ich bin auf den Con gekommen und ich weiß, wo ich hinfahren musste, aber ich habe den Zettel nicht gelesen. Ist eigentlich auch so ein bisschen Schutzreflex, weil meine Erwartungshaltung dementsprechend auch nicht hoch sind, weil ich nicht ganz genau weiß, worum es eigentlich geht. Das heißt, ich konnte mich nicht drauf einsteigern mit, oh, jetzt, Minotaurenangriffe wurden gesagt. Also erwarte ich natürlich Minotauren. Ja, wird keiner kommen, weil das nur die Hintergrundgeschichte ist. Erwartungshaltung trifft auf Realität und. Deswegen ist da vielleicht auch noch der Ratschlag, dass die Erwartungshaltung, wenn man merkt, man hypt irgendwie eine Veranstaltung extrem im Vorfeld, ohne jemals da gewesen zu sein, ohne einen Plan davon zu haben, mal tief durchatmen. Und zu sagen, vielleicht passiert doch gar nichts. Und ich werde trotzdem meinen Spaß haben.
Ja.
Also
auf jeden Fall.
Kann man zusammenfassen, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Erfahrungskreis.
Also schon, du suchst dir, glaube ich, wenn du optimistisch daran gehst und sagst, okay, jetzt ist der, so wie wir das auf dieser Con gemacht haben als Beispiel, jetzt ist der Hase im Brunnen gefallen und jetzt sagt man nicht der Hase, ne? Das Kind ist im Brunnen gefallen und
Hasen können auch in den Brunnen fallen. Ja, völlig gut.
Aber dann suche ich mir bewusst, dann gehe ich auf mit meinem Positivfokus los und sag, was kann mir denn jetzt hier noch Freude bereiten?
Beziehungsweise du übernimmst halt die Kontrolle. Das haben ja die NSCs da gemacht. Ich erinnere mich ja ziemlich genau noch daran, dass da so eine kleine Gruppe an NSCs vorbeikam. Die meinten, schönen guten Tag, wir sind Bauern aus dem Nachbardorf und sind eigentlich Köhler und nee, eigentlich sind wir NSCs, wir haben nichts zu tun, wir wollen fragen, ob ihr noch Bock habt auf eine Schlacht. Und das war total niedlich. Ich habe einen Moment gebraucht, bis wir dann ins Gespräch kamen, die uns die Situation erklärt haben und wir dann unabhängig von Orga einfach auf der spielenden Seite nachgehorcht haben, wie sieht's mit Motivation aus, und die haben auf der NSC-Seite mit den NSCs, die noch da sind, gefragt. Das wurde ein großartiger Kampf, eine großartige Schlacht. Worum es ging, voll egal. Wir hatten alle irgendwie echt Spaß und danach auch wirklich noch einen schönen Abend und alles. Aber das war ein ganz klassisches Beispiel für, wir haben die Kontrolle übernommen. Ja, man muss ja nicht in einem sinkenden Schiff sitzen bleiben, zu sagen, okay, ich habe mich reinbegeben in eine Situation, wo jemand anders die Kontrolle hat. Das Schiff geht irgendwie gegen die Wand. So, und dann muss ich halt einfach für mich, einfach, streich einfach, das Wort einfach, ne? Dann muss ich die Kontrolle für mich selbst entscheiden. Akzeptiere ich die Situation, bleibe ich im Lager, suche ich mir Homies, mit denen ich irgendwie trotzdem Spaß habe, oder übernehme ich die Kontrolle für mehr Leute und denke mir, so wie die NSCs, ach, wir gehen mal rum und fragen mal. Genau. Also schlimmer werden kann es ja nicht.
Nee. Dann gehst du rum und verteilt Spielangebote.
Ja, zum Beispiel. Das ist sowieso was. Also jetzt mache ich mal einen Switch in eine ganz andere Szene. Mhm. Wenn man halt eine Spielgruppe, wir haben früher Orks gespielt, eine große Spielgruppe. Und da ist zum Beispiel auch der Punkt, neben dem, was ist das für eine Figur, was ist unsere Aufgabe, was machen wir etc., war immer der Punkt, jede einzelne Person muss sich noch was für sich selbst suchen, sei es ein Beruf, sei es irgendwas, um Spiel haben zu können, wenn alles andere krachen geht. Na, dass man halt selber sich immer zur Not, keine Ahnung, sei es was Handwerkliches, ich knüpper gerne Brettchenborte oder baue eine Leiter oder ist völlig egal was, verkaufe Süßigkeiten. Dass man immer einen Anker hat, an dem man zurückgehen kann, der, wenn alle Stricke reißen, man dann wieder zurückgehen kann und sagen kann, oh, ich ziehe mich kurz zurück und baue jetzt hier was. Und ich wette, es kommen immer irgendwelche Leute dazu, die sagen, boah, geil, du baust eine Leiter?
Ja, auf jeden Fall.
Also das.
Genau, also dieses, ne, schafft dir eine Insel der eigenen Kontrolle, deine Kontrollinsel.
Genau.
Ein Bereich, den du alleine überblickst und leitest und ich weiß, das klingt jetzt sehr pädagogisch, aber dich sozusagen selbst wirksam fühlst.
So. Ja, das ist ja im Endeffekt das ist der Kern davon, den wir jetzt, ja, wo wir jetzt, herzlich willkommen im Podcast, wir fangen jetzt an. Das ist ja das, worum es ja eigentlich geht, genau. Ist ja die Selbstwirksamkeit. Ich bin auf einer Veranstaltung, möchte mich selbstwirksam fühlen. Mhm. Und jetzt ist ja der Punkt, ab welchem Grad fühle ich mich selbstwirksam? Muss ich Bestandteil der Veranstaltung sein, also irgendwie maßgeblich an den Plots beteiligt sein. Ich glaube, das sind auch eine Menge Menschen, die da, naja, Bock drauf haben, ist das eine, aber halt auch wirklich auch eine Veranstaltung als gut oder als nicht gut interpretieren für sich selbst, wenn sie von den Plots was mitbekommen haben oder was lösen konnten. Oder eben, ob, wenn man super geiles Essen gekocht hat, dann ist die Veranstaltung für mich auch schon gut gewesen. Also, das heißt, diese Selbstwirksamkeit. Kampf kommt halt auch immer wieder mit rein, ne? Irgendwie, besonders als irgend so ein Dulli mit großem Schild und Zweihandhammer entscheidet natürlich immer, wie die Kampfmenschen um einen herum auf dich reagieren. Ich bin ja darauf. Ne? Es ist ja so schön, ne? Im Spiel ist man mit so einem Zweihandhammer der Brecher und kontrolliert eine Schlachtreihe, aber eigentlich bin ich darauf angewiesen, dass die anderen das Angebot annehmen. Das ist ja auch wieder so ein. Ich gebe dir das Angebot, du sagst mir, wie mein Schlag ankommen kann. Also wir sind wieder bei dem Miteinander. Ja, dass es halt ein Geben und Nehmen ist und eine Kontrolle haben, aber dann auch wieder abgeben und rumweichen etc. Was mir gerade noch einfällt, weil wir vorhin ja über die Anfänge von Regelwerk und etc. zu jetzt spielen, weil du kannst, was du darstellen kannst. Was jetzt viel mehr ist auf den Veranstaltungen, gerade bei den SL-Ansprachen und alles, sind halt eher die sozialen Sachen, die beregelt werden, ist falsch gesagt, aber auf die Acht gegeben wird.
Mhm, gib mal ein Beispiel.
Safe Space, der außerhalb des Spiels ist vielleicht ein Rückzugsort. Dass man das sagt, dass halt Leute klar definiert werden oder das Angebot bekommen, nochmal Bescheid zu sagen, von denen keine Fotos gemacht werden wollen. Da haben wir früher niemals dran gedacht, so muss ich gestehen. Ne? Dieses O-Mutter-Regel, also dass halt Interaktionen im Spiel nicht mit beregelt werden, sondern halt, dass das nach persönlichen Empfinden halt einfach, dieses, okay, das wird mir hier zu doll. Scheißegal, ob du das machen kannst oder nicht, aber mir wird es gerade zu doll. Deswegen habe ich die Erlaubnis, jetzt zu sagen, wird mir zu doll.
Genau. Und das, genau, da ändern sich die Cons, wenn ich also, ne, ich weiß noch selber, dass das Tiamael 3 war ja echt noch auf wirklich so Krawall und quasi bewusster Kontrollentzug auf Spielerseite ausgelegt.
War das mit dem Zelt im Wald?
Nee, das war einfach dieses, es ist einfach 24 Stunden, also 24/7 gefühlt und kein Rückzugsort und du kannst dich nicht kneifen und du musst.
Von euren Konst war ich als NSC, da hattet ihr ein Zelt im Wald aufgebaut mit einem alten Zahnarztstuhl.
Das war das Zweier, glaube ich. Nee, wir hatten auch noch ein Dreier. Den Zahnarztstuhl haben wir auch noch ins Dritte genommen, unseren Interrogationsstuhl aus den 60ern. Dieser alte Zahnarztbackelding.
Auf jeden Fall. Das ist ein perfektes Beispiel für Kontrollabgabe, ja. Also
ja, du ziehst Leute in Träume, in Visionen rein so und dann gib ihm dreckig. Das würden wir heutzutage nicht mehr so machen, glaube ich. Oder echt, du musst das vorher absprechen. Es gibt ja auch inzwischen so Disclaimer bei einer Anmeldung, sowas wie, da wo du angibst, habe ich auf sowas Lust. Dass du vorher schon den Konsens gibst, habe ich so auf so einen Brainfuck, habe ich da Bock drauf. Und die Leute, die laut hier schreien, die werden dann auch bedient und die sagen, du, ich bin gestresster Familienmensch und ich werde am Wochenende, stehe ich schon auch drauf, wenn ich da um 11 ins Bett gehe, durchzuschlafen. Mhm. Und wehe, du wächst mich, dann hacke ich den Arm ab. Dann, es wird mehr auf, glaube ich, auf die Bedürfnisse, die auch ausgesprochen werden, die abgefragt werden, ausgerichtet.
Inzwischen geht es so weit, um das mal da auch mal den Ausblick, wie wird's quasi in Zukunft. Wir haben das jetzt bei uns gemacht, weil wir Themen angespielt haben, die eine Triggerwarnung dringend benötigt haben. Hier Triggerwarnung, es ging um Suizid. Und das haben wir halt bevor man auf diese spezielle Reise gegangen ist. Also es ging nicht darum, dass du dich selber irgendwie verletzt oder ähnliches, sondern es ging darum, dass du davon etwas mitbekommst. Sie mussten zu einer Wesenheit des Todes quasi reisen. Und bevor die Spielenden überhaupt losgegangen sind in den Wald, um diesem Blutstrang zu folgen, weil das halt, da kamst du nicht, du bist nicht drüber gestolpert, sondern du hast eine spezielle Quest quasi begonnen mit Leuten, die dich über ein Spurensystem, damit sie das überhaupt finden, dahin geleitet haben. Und bevor das begonnen hat, wurden sie von der SL zur Seite genommen und gesagt, hey, wenn jemand mit folgenden Triggern ein Problem hat, ist es überhaupt kein Stress, geht einfach raus, wir wollen nicht, dass ihr danach irgendein Problem habt, deshalb sagen wir euch vorher, welche Trigger wir haben, um das umgehen zu können. So. Und das ist das, wo es sich hinentwickelt, mehr Self-Awareness, mehr wirklich mehr auf und mit dem anderen zu sein.
Ja, solche Inhaltswarnungen können durchaus nützlich sein, um Leute entscheiden zu lassen, habe ich jetzt auf das Angebot Lust? Mhm. Ne? Oder könnte es eventuell kritisch sein, auch als Spielleitende ein Feingefühl dafür zu entwickeln? Da könnten wir ein ganz anderes Fass aufmachen, wo ist denn die feine Grenze und was kann man Leuten zumuten und dieses, ne, etc., aber da würde ich jetzt nicht drauf eingehen wollen.
Nee. Aber ich finde das großartig, das mit dem, weil ich merke es ja selber auch, dass es Veranstaltungen gab, da sind Dinge passiert, die waren vollkommen in Ordnung. Und dann auf der nächsten Veranstaltung, wo ich war, da war das für mich gerade nicht in Ordnung, weil einfach ich mich persönlich irgendwie nicht in der Situation gefühlt habe oder falschen Fuß erwischt oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich das richtig gut, wenn es auch einfach die Möglichkeit gibt, Dingen auf einer Veranstaltung aus dem Weg gehen zu können. Ohne Konsequenzen.
Ja.
Das ist halt auch noch so ein Ding.
Genau, ohne dass jemand sagt,
alles mit Konsequenzen, dann sterben halt alle.
Genau, dann seid ihr alle tot. So, ich find's fair.
Ja, wirklich, also.
Ich find's fair, einfach auch Rückzugsorte zu bieten, zu sagen, ey, wenn du darauf keinen Kopf hast, no judgment wirklich so, dann gehst du halt raus oder gehst halt weg.
Tatsächlich durch die Einführung der Opferregel, weil das ist ja das, was quasi aus dem Lab heraus, also aus dem Regellab heraus entstanden ist, dieses die zwei Regeln und die Opferregel, dass das tatsächlich die Entwicklung daraus ist, dass du halt keinen Kontrollverlust mehr hast. Also wenn du das nicht willst, hast du keinen Kontrollverlust mehr. Aber du musst ja, wie stellt man denn dann Bedrohungsszenarien dar? Die kannst du nicht mehr darstellen, weil jeder sagt, betrifft mich gerade nicht.
Jein. Also nochmal an die Leute, die das Opferregel nicht kennen, dieses, jemand kommt auf dich zu oder mit der Absicht, dich, deinen Charakter ins ewige Nirvana zu befördern und du kannst einfach sagen, nee, das ist einfach. Du kannst entscheiden, nee, mein Charakter stirbt jetzt bitte nicht. Denn natürlich das Verlust des Charakterlebens ist natürlich der ultimative Kontrollverlust, so gesehen, weil jemand dir einfach das Spiel entreißt, wegnimmt. Und ich finde es da fair zu sagen, möchte ich das jetzt oder war das gewollt? Oder manche zucken auch mit den Schultern und sagen, ja, bin ich selber schuld und nehmen das so an. Oder andere sagen so, ey, konnte ich nicht so abschätzen, die Gefahr, finde ich jetzt doof, ne? So was wie, das ist mein fünfter Con, ich habe da 1.500 € reingesteckt in diese Lab-Klamotte und ich würde da gerne mit der Gruppe weiterspielen. Ich war noch so jung und hatte noch so viel vor. Und dann machst du das. Es ist halt okay. Und da wird auch inzwischen, wie gesagt, unsere Spielweise und unsere Denkweise bei Live-Rollenspiel hat sich halt durchaus auch geändert in den letzten 20, 30 Jahren. Zu sagen, hey, vollkommen in Ordnung, wenn du nicht denkst, dass es die richtige Zeit ist für dich und so weiter. Und was du mit der Bedrohung meinst, es ist ja auch manchmal eine Frage, wie immersiv so ein Spiel ist. Wir hatten neulich Nico in seiner geführten NSC-Rolle gehört, der sagte, da ging ihm schon der Arsch auf Grundeis bei bestimmten Situationen, auf einmal ein Überfall. Und wenn du dich dann wirklich doch mal einlassen kannst auf die Rolle und du denkst, in dieser Situation hätte ich jetzt Angst und laufe davon, das heißt auch, du führst da den kontrollierten Kontrollverlust ein, indem du wegrennst und da das deine Entscheidung ist, kannst du wahrscheinlich auch so ein bisschen den Nervenkitzel davon noch mitnehmen, wenn du einfach dich in deiner Rolle ergehen lässt. Und früher hat dieses Kontrollverlust hat ja dazu geführt, wie zum Beispiel bei Zaubern, wie du verlierst jetzt, du machst jetzt und ich befehle dir und so weiter. Deshalb gab es ja das Gegenmittel Seelenstärke, womit sich jeder Hans und Franz ausgestattet hat, weil wir es gehasst haben, dass uns andere Leute beim Spiel irgendwie erklären, hier hast du einen Liebeszauber, einen Liebestrank, du verknallst dich jetzt in den oder du bist jetzt mein Freund, du musst jetzt das und das für mich machen, damit wir solchen Pappenheimern, die dann mit ihrer Macht teilweise nicht umzugehen wussten, gefühlt, entgehen konnten, haben wir uns dann halt ausgekleidet mit, du kannst mir gar nichts mit deinem scheiß Zauber. Ne? Ich bin so willensstark. Nein, Zwingtanz, genau. Und dann hast du da den Ritter, der dann halt in seiner Platterrüstung durch die Gegend hüpft und sich dabei denkst, du Arsch, wenn ich dich erwische. Und das hat sich ja auch verbessert. Ne? Dieses, okay, jemand hat mir ein Spielangebot gemacht, überlege ich, ob ich das jetzt wohl annehme, weil der seinen Zauber so überzeugend rübergebracht hat. Und dann braucht man auch keinen Seelenschutz mehr. Aber wir haben auch gelernt, mehr zu vertrauen, dass die andere Seite und die Mitspielenden, was wir vorhin auch schon sagten, unser Bestes wollen vielleicht oder auch Spiel generieren wollen oder irgendwie ein Spielangebot machen, was ich annehmen darf oder halt auch nicht. Und ich glaube, wenn du dich aufs Spiel bewusst einlässt und bestimmte Situationen hast, dann kann man auch ruhig sich auf diese Bedrohung einlassen, emotional.
Ich möchte da tatsächlich mal ein Gegenbeispiel immer noch geben. Das sind die gewinnwollenden Leute, die trotz, wenn man jetzt Kontrollverlust und Opferregel und so weiter, aber trotzdem gibt es genug Leute, die auf Live-Rollenspiele, Fantasy-Live-Rollenspiele gehen und dann halt wirklich unbedingt gewinnen wollen. Und das als, also die Kontrolle über ihren Charakter und unbedingt, dass es dem Charakter danach auf jeden Fall besser geht als vorher, vor der Con.
Klar, gibt's immer noch, aber ich glaube, das Play-to-Fail oder einfach nur Play-Wunsch ist inzwischen größer geworden und zu überlegen, ich kriege das irgendwie geregelt, selbst wenn wir hier verlieren, so herrje, das tut mir nichts mehr. Wenn du ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel hast, so dann, ne, dann machst du das vielleicht nicht mehr, um zu gewinnen, um der Geilste zu sein.
Naja, aber wenn Leute so drauf sind, das ist völlig egal, was du dann machst, ob es Regelwerk ist, kein Regelwerk ist oder sonst irgendwas. Die wollen immer gewinnen. Da kannst du nichts gegen. Also das ist ja was in der Persönlichkeit des Menschen dann. Das sind die, die dann auf eine Veranstaltung kommen, um zu gewinnen. Alleine das, diese Formulierung ist es ja schon. Ne? Ich gehe ja nicht auf eine Veranstaltung, um zu gewinnen, sondern um ein Abenteuer zu erleben. Ob Gewinn und Verlust ist da ja was ganz anderes. Das gibt's ja gar nicht eigentlich. Das ist ja immer irgendwie ein schönes Märchen, was da passiert. Und aber die, die halt gewinnen wollen, die hast du noch nie irgendwie in eine Bahn gekriegt. Sei es jetzt mit der Opferregel, sei es mit, du kannst, was du darstellen kannst, oder sei es Regelwerk. Das waren die, die auch das Regelwerk. Ne? Ich krieg noch 7 Erfahrungspunkte, wir haben Sonntag früh noch gespielt.
Ja. Es gibt oder aber die auch mal einen Treffer ignorieren zwischendrin. Nach, das war gestriffen, da war eigentlich
Oder 40.
Was? Schutzig?
Oder 40 Treffer 40? Ignorieren.
Oder so, ja. Aber den ist ja auch. Denen ist dann die Bindung flöten gegangen, um wieder auf Nummer 1 zurückzukommen. Ne?
Die spielen halt ein anderes Spiel.
Weil die merken
das
dann,
ist ja, dass, da sind wir ja auch,
dass sie vielleicht nicht mit allen mitspielen dürfen mehr dann.
Ja, oder ist es denen egal, weil es ja deren Spiel ist. Das ist ja, ne? Also wir sind ja auch in dem Bereich, wo Lab ist ja nicht gleich Lab. Lab hat ja viele verschiedene Facetten.
Ja.
Und es gibt halt leider halt auch die, die halt dann gewinnen wollen. Genauso gibt es auch die denen es halt egal ist. Denen ist aber auch die Veranstaltung dann vielleicht egal. So, ne? Also du hast ja Höhen und Tiefen und alles. Und zum Thema Bedrohungsszenario. Ein Bedrohungsszenario wird ja nicht aufgebaut dadurch, dass Leute sterben. Das macht ja keine Bedrohung. Ein Bedrohungsszenario ist ja viel mehr als nur, ich kann dich töten. Sondern das ist ja die Stimmung, das ist die Gefahrenbereitschaft, die einfach da ist. Du kannst nicht mehr allein aufs Klo gehen. Solche Sachen sind das dann halt. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem es halt eben, seitdem wir mit Opferregeln spielen und das Gefahrenpotenzial eben anders dargestellt wird, ist das Lazarettspiel und das Heilungsspiel viel immersiver geworden. Dass man halt da in ein blutverschmiertes Zelt kommt, wo Leute schweißgebadet sitzen und denken, oh Gott, wir haben keine Verbände mehr. So, das heißt, anstatt ich lieg jetzt tot in der Wiese und gibt keinen mehr Spiel, außer vielleicht nach der Schlacht, weil sie dann trauern, zu ich werde von der Wiese runtergezerrt, weil mein Leben an seinen Faden hängt. Zwischendrin müssen wir 3-mal Pause machen, um den dicken Kerl zu verarzten, damit er heil im Lazarett ankommt und da wird eine Stunde operiert. Das ist, macht ja, also in meiner Wahrnehmung ist das bedrohlicher als, na, ist wieder einer tot. So empfinde ich das zumindest.
Ja, verstehe ich. Ich würde zu dem Gewinnen wollen und dem Kontrollverlust tatsächlich noch mal ein Beispiel bringen, weil ich hab da noch mal so eine ganz spezielle Art von Live-Rollenspielen erlebt. Ein 3-Tage-Con, tatsächlich, er geht auch bis sonntags, aber es wird auch sonntags noch gespielt. Das gab's ja früher, heute ist das ja eher so sehr, sehr selten, man muss es suchen. Diese Personen, wenn es freitags einen Kampf gibt, gehen die als die strahlenden Helden hervor. Am Samstag ist dann dieses, naja, strahlende Helden, aber sie haben wirklich harte Kratzer und es geht ihnen aber noch gut. Sie können auch auf beiden Beinen aus der Schlacht laufen, halt leichte Kratzer und so weiter. Und dann gibt es den 3. Tag und da werden sie vom Schlachtfeld geschleppt und sie spielen tatsächlich, ich habe da mal nachgehorcht, sie versuchen eine Art Heldenreise damit zu spielen. Wir hatten das ja in unserer allerersten Folge schon. Und das ist auch für sie tatsächlich eine Art Kontrollverlust, weil sie versuchen zu sagen, hey, der 1. Tag, ich bin der strahlende Held. Und dieses strahlende Held kriegt immer mehr einen Kratzer. Der Lack geht immer weiter ab.
Das klingt aber ähnlich. Das klingt aber so, als ob das ja herbeigeführt ist. Und das heißt, wenn das schon der Plan des Spielenden ist, ist es ja dennoch unter seiner Kontrolle. Der lässt es ja zu. Und auch dieses kontrollierte Zulassen, auch das kontrollierte Fallen, ist dann ja kein Fail, sondern es ist ja immer noch deine Entscheidung. Und das macht dich ja dann halt auch wieder, das stärkt dich ja dann auch wieder. Ne? Selbst wenn ich mich dazu entscheide, zu versagen, ist das ja auch meine Entscheidung, als wenn ich zum Versagen gezwungen werde von jemand anderem.
Das ist so spannend. Also es ist diese Folge, da gibt so viele Erinnerungen für mich jetzt hier gerade. Wir hatten ja damals, hatten wir Schlachten, die gingen ja 3-4 Stunden lang. Und da waren Leute dabei in Vollrüstung, die irgendwann mir fast auf dem Feld umgekippt sind, weil sie halt einfach nicht mehr konnten. Die halt einfach auch versucht haben, durchzuprügeln die ganze Zeit. Und die dann, weil du gerade gesagt hast, das ist ja dann kein Fail, die dann sowas gesagt haben, ich kann Outheim nicht mehr. So, die, also quasi ihre Erschöpfung vom Spiel getrennt haben, was das ich total faszinierend finde. Das fällt mir jetzt erst gerade so richtig auf. So dieses, aber dann setz dich doch hin und atme durch. Na, nee, das geht nicht. Die Figur hat mehr Ausdauer als ich. So, okay. Na dann.
Spannend.
Ich setze mich daneben und zähle. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Aber das ist so, ne, das wurde als, ich bin nicht fit genug oder ich habe jetzt hier 1,5 Stunden gestanden in Vollrüstung mit Schild und Schwert und bin am Schwitzen wie bescheuert. Ich muss mich mal hinsetzen und durchatmen. Gefühlt wurde das als ja einen Fail halt angesehen.
Ja.
Zumindest kam das so rüber.
Das ist ja dein eigener, das ist ja schon auch der eigene Kontrollverlust, weil wenn man da nicht so kann, wie man möchte, frustriert das dann natürlich auch.
Ne? Ja, das kommt ja mit dem Alter dann auch irgendwann, dass man das dann akzeptiert. Ja, aber das ist total interessant. Ne? Also wenn ich dran denke, ich bin ja auch so ein Vollrüstungstyp, auf jeden Fall früher sehr, sehr krass gewesen und inzwischen, ja, also immer noch irgendwie unterwegs, aber es war schon immer so dieses, okay, die Schlacht beruhigt sich gerade langsam, ich setze mich jetzt hin und trinke was. Also, ne, also diese Konzepte im Kopf schon zu haben, dass das Outtime nie losgelöst ist vom Intime, sondern ich werde erschöpft sein, ich brauche mal eine Pause, ich muss was trinken, ich muss was essen. Und das muss auch leider mal in der Schlacht passieren. Ja, besonders wenn man Kommandos brüllt oder sowas, dann muss ich irgendwie alle 10 Minuten mal zurück und Schluck Wasser trinken. Weil sonst ist der Abend nicht mehr lang.
Ja.
Aber das gehört ja natürlich alles auch wieder zu diesem, ich baue mir ein Konstrukt in die Figur, die ich darstellen möchte, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Witzigerweise kommt mir jetzt in den Kopf, nicht angreifbar zu werden, so, ne, weil ich ja dann als Feldherr da stehen kann und sagen kann, bist du doof, natürlich muss ich was trinken. Ja, also quasi das Konzept ist so in sich stabil,
ja,
dass die Kontrolle gar nicht verloren gehen kann.
Genau. Aber wir wissen ja auch, dass wir nun keine Actionhelden in einem Film sind, ne? Die gehen, also Actionhelden im Film, die gehen nie auf Klo, die haben nie erschöpfen, keine Ahnung was, das sind wir nicht.
Und ich finde es auch in Time war ich noch nie auf Klo.
So. Und ich finde es auch total legitim, dann zu sagen, auch der Feldherr muss hydriert bleiben, ne? Und muss drauf achten.
Das klingt schon irgendwie so komisch. Der Feldherr? Nein, der trinkt
der
nie.
Der trinkt nie.
Ja. Schwitzen tut er nicht und der Geruch kommt von dem Nebenmann.
Ja.
Nee, ist klar.
Genau. Und das einfach als Gegenstände des Spiels mitzusehen. Und ich glaube auch jemand, der, ich müsste jetzt jemanden haben, der sonst mal richtig im Militäreinsatz war, bin ich ja nicht, sozusagen, aber wenn du bis an den Rand der Erschöpfung gehst und es ist gar nicht notwendig, dann musst du, glaube ich, mit deinen Ressourcen einfach haushalten. Ansonsten war es das. Also in meiner naiven Vorstellung von wie mache ich das mit diesen Survival-Skills?
Das muss ja gar nicht mal in Survival-Skills gehen. Also das sind ja auch schon solche Denkweisen. Wie früher war Essen halt nötig auf Con. Dann hat man sich da irgendwie einen Sandwich-Maker irgendwo an der Steckdose geklaut oder weiß der Geier, was irgendwie sich Essen hintergedrückt. Meistens sogar nur kalt. Und inzwischen ist mein persönliches Highlight ist, ich habe eine Holzsteckküche, die ich aufbaue und dann wird da 2-3 Stunden gekocht, weil das gehört zum Spiel genauso dazu. Und das bietet Atmosphäre, Ambiente und das stimmt, man kann für einen Kuppern einen armen Ritter verkaufen oder weiß der Geier was alles. Das war früher auch gar nicht so in meinem Gedankengang, dass halt die Bedürfnisse, die man ja hat, also die ich muss jetzt mal aufs Klo gehen oder ich muss was essen, dass man da halt einfach kocht oder sagt, so, wir haben kommt alles mit auf eine Abortrunde, wir brauchen nur einen Becher und ein Messer. Ist ja geil, ja. Also was, dass das
ja
einfach ins Spiel gezerrt wird.
Brauchst du einen Becher und ein Messer? Das ist
naja, ein Getränk, weil der Abort ja meistens ganz weit weg ist. Ja,
Ach so.
Ja, viel Spaß mit dem Bild, was gerade ungewollt erzeugt worden ist.
Wow.
Als er ja sagte, früher gab es hier mit fester Nahrung und so weiter, dachte ich mir, da sagt er jetzt gleich, ja, und jetzt nur noch Flüssignahrung. Ich habe keine Zeit mehr, ich bin alt.
Nee.
Ich habe keine Zeit mehr,
aber das stimmt,
alt.
Also unsere Konverpflegung hat sich schon auch geändert, das wäre nochmal was anderes, aber dieses vom Block Käse und vom Brot, was du abschneidest und noch, ne,
ja,
die Trockensalami dazu, die gute von Aldi.
Mm.
Und ja, also ich glaube, kochen oder sich besser versorgen gehört auch mit zum Spiel. Und das zu erkennen oder auch überhaupt die Entspanntheit zu entwickeln, dass das Spiel, dass es Teil des Spiels sein darf. über was jetzt, man auch die Kontrolle hat.
Früher gab es ja auch immer dieses Ding, sobald alle anfangen zu kochen oder zu essen, fängt halt die große Schlacht an. Das umgehen wir inzwischen, dass wir halt einfach das am letzten Abend quasi ein Gericht im Dutch Oven machen, der sowieso 4 bis 5 Stunden braucht. Das ist völlig egal.
Gut zu wissen.
Ja, bei uns kann man immer unterbrechen.
Das köchelt für sich hin, ja. Mhm.
Aber tatsächlich,
das wird nur besser, dadurch, dass es länger braucht.
Das ist, Essen ist für euch ein psychologisches Grundbedürfnis, kann man das so sagen?
Nein, das ist ein körperliches Grundbedürfnis.
Naja,
aber auch. Ach, naja, nee, das, ich würde das schon auch so sagen.
Nach Maslow, da wären wir ja bei Maslow. Ne? Also, okay. Entschuldigung.
Aber da ist es ja quasi die Unversehrtheit, dass wir halt irgendwie da, wo ich bin, auch eben warmes, gutes Essen oder das, was halt mein Gefühl für Geborgenheit ist.
Aber dann wären wir schon bei einer der nächsten Prinzipien. Wir haben in der allerersten Vorschaufolge ja schon gesagt, dass Selbstwerterhöhung oder Selbstwerterhalt, genau wie Unlustvermeidung oder Lustprinzip suchen, dann würde es wahrscheinlich eher in das Lustprinzip fallen, auch gut zu essen. So.
Hast du recht.
Dann wäre es durchaus auch ein psychisches Grundbedürfnis. Sagen, ich lasse es mir da irgendwie gut gehen und ich mache die Sachen, die ich gerne mache, besonders häufig und nett. Ich mache es mir da nett.
Wobei das halt ein bisschen Hand in Hand geht. Ne? Um die Kontrolle aufrechtzuerhalten, ist es natürlich ratsam, sich Dinge zu konzipieren, die einem gefallen, Routinen und sonstiges, die einem halt eben Stabilität geben.
Genau. Ja, manchmal kann man die nicht singulär betrachten. Ne? Das hat halt wie so ein Zahnrädchen-Konstrukt, greift das natürlich auch ineinander. Und wenn das eine flöten geht, wird das andere auch teilweise mit verletzt. Also wenn Kontrolle flöten geht in Situationen, dann hat das auch auf Wirkung auf das Lustprinzip, es hat Auswirkungen auf vielleicht auch den Selbstwert, weil vielleicht auch Leute oder Charaktere gibt, die sagen, oh Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht? Oh mein Gott, ist meine Schuld, dass das hier jetzt den Bach runtergegangen ist und das dann sehr auf sich und ihre Fähigkeiten beziehen.
Ich will nochmal einen Schwenk zu das mehrere Themen, aber der Schwenk geht dahin, Kontrollverlust zwischen Spiel und auch der Realität, dass wir halt, kommen jetzt mit der Szene, das hatte ich im Vorgespräch schon gesagt, im Kampf Panik, echte Panik, die plötzlich ausbricht. Mhm. Ja, dass dieses Szenario von mit der Opferregel oder beregelt oder sonst irgendwas, dieses ich verliere die Übersicht und plötzlich schlägt es halt um und der Übergang war nicht so schön. Aber, also auf jeden Fall ist das, ja?
Ich würde dich da gerne abholen. Da greift wieder, was mit der Kontrolle einhergeht, nämlich Regeln und Ordnung, Einordnung. Das heißt, wir haben für solche Paniksituationen ja häufig erstmal auch eine Regel, Stoppregeln zum Beispiel. Wenn wir wissen, wir befinden uns in einer Kampfsituation und jemand schreit dann ganz laut Stopp, dass jegliche Kampfhandlung eingestellt wird. Viele Leute knien sich dann hin, um mögliche Verletzungen irgendwie vorzubeugen. Deshalb ist es auch wichtig, dass da vielleicht auch SLs mit drin sind, die nicht in dieser emotional aufgebrachten Situation sind, die an der Seite stehen, sich das angucken, und wenn die das Gefühl haben oder hoffentlich eine gute Wahrnehmung haben, sagen, das läuft ja gerade aus dem Ruder, oder da sind Leute in die Ecke gedrängt, die ersten fallen schon über die Zeltschnüre, jemand in schwerer Plattenrüstung fällt auf die zarte Elfe, so ungefähr, und dann zu wissen, hier darf ich das Spiel unterbrechen, einfach um Sicherheit zu schaffen. Darum ist es ja auch da. Und, ne, und dann haben wir wieder eine Regel, die auch die Kontrolle vielleicht wieder ein bisschen herstellen kann oder Leute zu checken, geht's dir gut, ist alles in Ordnung.
Also,
oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, das ist völlig in Ordnung. Das kommt auch noch dazu. Also meine Situation ist eine viel, viel größere Situation. Es war halt eine der Großkons und eine riesige Schlacht auf der Wiese. Und das geht um hunderte von Leute. Und aber bevor ich deinen Punkt jetzt vergesse, das wäre immer noch ein Ratschlag für mich auch, dieses immer dran denken, es ist nur ein Spiel und das die Person gegenüber oder das Monster gegenüber, unter der Maske steckt ein Mensch. So, Punkt Nummer 1. So, darunter ist jemand und der ist eigentlich ganz lieb, man will nur miteinander spielen und ganz oft, man muss ja nicht mal das Spiel unterbrechen oder laut Stopp brüllen oder sonst irgendwas, sondern wenn man mitkriegt, oh scheiße, wir sind gleich in den Zelten. Hey, pst, komm mal einen Schritt hier raus, da sind Zelte. Keiner ist da böse oder sonst irgendwas, ne? Also
klar. Aber weil du gerade von Paniksituationen gesprochen hast.
Genau, die Paniksituation, die ich hatte, also ich hatte zweimal eine erlebt. Die eine ist auf einer Großveranstaltung gewesen. Wir sind, glaube ich, mit 40 Leuten eingekesselt worden. So richtig schön, klassisch, stehend in der Mitte vom Feld und drumherum, ich habe keine Ahnung, Hunderte. Ich weiß es nicht. Ja, wir reden jetzt von einer Veranstaltung mit mehreren Tausenden von Leuten. So, und dieser Kreis wird immer enger und immer enger. Und natürlich, also jetzt natürlich, im Spielgedanken gehen Leute zu Boden von uns, weil wir sind besiegt. Natürlich werden wir angegriffen und alles Mögliche. Aber irgendwann stand ich ja mit ein paar anderen nur noch in der Mitte über den Leuten, die zu Boden gegangen sind, und habe die anderen nach außen weggedrückt, damit die nicht auf die armen Menschen in der Mitte halt drauftreten, weil dieser Kreis immer enger wurde und man mitgekriegt hat, da war kein, die haben es nicht mehr mitgekriegt, dass man Stopp gerufen hat, dass man gesagt hat, ey, jetzt ist hier vorbei oder sonst irgendwas. Da war nur noch ein, keine Ahnung was. Ja, das ist vielleicht dieser Moment, wo du siehst diesen Schlag, der trifft dich am Bein und du wunderst dich, warum es gerade nicht wehtat, weil du nicht mehr realisierst, dass du noch im Spiel bist. Und die sind halt, ich glaube, am schönsten wäre gewesen, einfach zu akzeptieren, gut, sind 400 gegen 40, wir gehen jetzt einfach zu Boden, werden halt umgekloppt, passiert ja nichts. Und so sind sie halt alle stehen geblieben, die auf unserer Seite, also unsere kleine, dieser Igel ist halt stehen geblieben und hat gekämpft und wurde immer weiter zusammengestaucht. Und die NSCs drumherum, die sich gedacht hatten, geht doch mal in die Knie, was sollen wir denn noch machen? Und das wurde halt auch erst nur gelöst, weil wir dann irgendwann die Leuten halt wirklich am Kragen gepackt haben, rausgegangen sind, zwischen die Linie gegangen sind. Also ich weiß, dass ich das gemacht habe und ich glaube drei andere. Wir haben uns durch die eigenen Leute durchgedrückt und haben uns zwischen die Linie gestellt und gesagt halt stopp. Hier halt, ne, damit beide Seiten mitbekommen, es geht nicht mehr. Mhm. So, ne. Und dann kam halt auch eine Spielleitung, die gesagt hat, okay, jetzt hier alle nochmal auseinander, alle in der Mitte legen sich jetzt mal hin und so. Aber das war nichts, was so normal entstanden ist, dass die Leute halt quasi umgekloppt worden sind, sondern da ist halt echte Panik halt gewesen und Überlebenskampf plötzlich gestartet. Und das hat man nicht gemerkt, dass das ein fließender Übergang gewesen, was man nicht kommen sehen hat irgendwie.
Ja.
Und da hat keiner mehr auf Stopp gehört oder sonst irgendwas.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Gefahr, dass wenn Kontrollverlust wirklich am Rollen ist und der als echt empfunden wird oder auch echt ist in dem Fall, dass das Hirn dann nicht mehr so richtig schaltet.
Genau, die zweite Szene, das ist genau das, was du gerade besprichst, das war aus der Zeit, wo ich noch als Ork unterwegs war mit meinen Leuten. Und da hatten wir jemand anderen, der quasi, ich sag jetzt, der hat Kontrollverlust gehabt, weil der in uns nur noch die Monster gesehen hat. Das war gar keine Kampfsituation im eigentlichen Sinne. Wir standen nicht in einem direkten Kampf. Es war halt eine pöbelnde Situation. Die Orks kommen halt vorbei und sind halt laut. Und
also normal.
Da ging's halt durch.
Ja.
Und der hat halt zwei von uns ziemlich doll verprügelt. Also das, bis man ihn gepackt hat, bis man die Maske vom Kopf runtergezogen hat und gesagt hat, ey, jetzt mal hier kurz mal realisieren, ja, wir sind keine Monster. Und also der hat sich in meiner Erinnerung danach entschuldigt und alles Mögliche, aber es war in dem Moment, ich sag jetzt mal Filmriss, der hat nur noch diese Monster gesehen, also wirklich ein Kontrollverlust. Das sind jetzt Horrorgeschichten, es ist jetzt in diesen über 20 Jahren, die ich dieses Hobby mache, zweimal passiert, dass solche Szenarien passiert sind. Da dem nie wieder und nichts. Das eine ist jetzt auch 15 Jahre her. Aber das ist halt, da muss man jeder für sich selber immer noch so denken, wir sind bei einem Spiel. Auch wenn ich zu Boden gehe, mir passiert erstmal nichts. Mir passiert auf jeden Fall nichts.
Ich würde daran trotzdem gerne noch so eine Art Learning ziehen, denn wir wollen es ja nicht bei der krassen Paniksituation belassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man daraus mit einem Lerneffekt geht, und weiß, oh, das nächste Mal, oder wenn es dich beschäftigt, die Situation, die kritisch und heikel sein könnte, reflektiert man das wahrscheinlich auch. Oder kann man das zumindest reflektieren, wenn man eine richtige, auch die gute Gruppe hat, die das dann nochmal bespricht und zumindest einmal anspricht, wie man vielleicht, wenn sowas nochmal passieren sollte, wie man damit umgehen möchte, könnte es einen ja auch wappnen und mit den richtigen Mindset ein bisschen ausstatten, zu sagen, das nächste Mal erkenne ich das vielleicht früher. Man muss ja erstmal in so eine Situation gekommen sein, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Sowas kann man nicht immer antizipieren, glaube ich, als Spielende. Und es sei denn, du bist ein Worst-Case-Szenario-Creator per Excellence und du hast schon eh alles durchgeplant. Aber in so einer Situation besteht, glaube ich, eher auch der Lerneffekt, zu sagen, sowas möchte ich nicht, dass mir das nochmal passiert und sich dann schon mal ein paar Exit-Strategien auszudenken. Vielleicht vorher auch schon oder in der Gruppe. Gibt es ja auch Gruppen, die haben unter sich ein Codewort für Abbruch oder was auch immer.
Das ist halt immer so das Große. Also ja, ist schwierig, weil ganz oft, oder jetzt bei meinen Beispielen halt, Fremde, die halt nicht dazu gehören, halt mit involviert waren, auf die ich keinen Einfluss habe oder auf die wir keinen Einfluss hatten, sondern dass es halt dann etwas passiert. Aber natürlich, ich weiß, dass ich jetzt irgendwie, also mein Learning daraus war, das vielleicht früher erkennen zu können, gewisse Dinge zu umgehen oder gar nicht passieren zu lassen. Ich weiß nicht. Also das ist halt, es ist auch nichts, was ich jetzt so ganz genau formuliert bekomme. Im Endeffekt, ja. Ne? Das ist auch so unglaublich schwierig. Ich weiß, dass halt Leute von uns, die auch Cons organisieren, zum Beispiel auch sagen, sie machen nie wieder Schlachtenmusik. So, dass man, früher hatten wir sehr oft Lautsprecher irgendwie auf dem Gelände verteilt und hatten zu großen Schlachten epische Musik.
Epische laufen. Kampfmusik.
Epische Musik. Und bei denen ist auf einer Veranstaltung das Blut so hoch gekocht, dass die alle von der Musik halt mitgenommen waren. Also zumindest ist es deren Deutung her und deren, dass das halt eine unglaublich viele blaue Flecke dann in der Schlacht gab und alles, dass die draus für sich rausgenommen haben, die machen nie wieder Schlachtenmusik an.
Mhm. Schwierig. Die Frage ist, ob man dann als Orga oder SL das nicht lesen kann, also nicht die Spielenden lesen kann, die dann, wo man merkt, okay, beide Seiten sind völlig heiß auf sich gegeneinander Pompfball, also Pompfsport zu betreiben und eine Art und Weise, wo man wirklich sagt, okay, wow, das wir sollten es eher runterkochen und vielleicht die Schlacht gar nicht so groß halten als oder vielleicht gar keine Schlacht machen. Wenn man natürlich dann die entsprechende Musik anmacht, dann kocht das ja, noch weiter hoch.
Aber wenn du als Orga weißt und Kampf provozierst und das auch direkt dahin lenkst, dann ist natürlich ein gutes Briefing das A und O. Ja. Also auch für die NSCs zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ihr die jetzt in Grund und Boden stampft oder vielleicht ist es das, aber achtet bitte, man kann es nicht oft genug sagen. Und dann auch als Orga weiß, ich stelle da in regelmäßigen Abständen jemanden dazwischen von der Orga als Kampfleitung oder was auch immer, der versucht oder die versuchen dann einen Überblick zu behalten. Und natürlich ist es kritisch, wenn solche Massen aufeinandertreffen, das hat, glaube ich, immer Risikofaktor.
Ich würde inzwischen, glaube ich, als Orga, also die Frage ist mal, wann ist klein und wann ist groß, weil jetzt bei der Veranstaltung waren das, glaube ich, irgendwie 100 Spielende auf 80 NSCs, so, das ist kein Vergleich zu den Großveranstaltungen, aber es ist trotzdem schon eine gewisse Menge an Menschen, die halt da leider dann in Bewegung geraten kann. Ja. Ich persönlich, ich mag Schlachtenmusik sehr, bin aber auch jemand, der sich nicht davon mitreißen lässt, sondern das dann eher, ich mache eher einen Schritt zurück und finde das wie ein Film, der da gerade läuft. Mhm. Und da ist eher so mein Gedankengang, dass man halt keine Orga oder SL dazwischen stellt, sondern guckt und sagt dann, okay, wir brauchen Kommandierende auf den Seiten, die halt nicht involviert sind von diesem emotionalen Antrieb, sondern die Fähigkeit haben auch zu sagen, in Ordnung, jetzt bleiben wir kurz mal hier stehen, jetzt atmen wir hier nochmal durch. Das ist sowieso was ich auch jetzt, aber auch erst nach diesen 10 Jahren irgendwann gelernt habe.
Wenn, wenn die Veranstalter immer wieder die zu Möglichkeit erden haben.
Und genau. Ja, die Möglichkeit hast du immer. Du kannst als Kommandant immer vor deine Leute gehen und sagen, so, jetzt gehen wir alle mal 5 Schritte zurück, trink mal was, einmal durchatmen. Der Feind ist auch außer Atem. Und schon merkt der Feind, okay, wir machen mal kurz Pause. Man kann da so ein paar lustige Sachen machen, dass dann auch die NSCs oder die Spielenden merken, okay, wir atmen mal kurz durch.
Mhm. Genau.
Aber es ist schwierig abzuschätzen.
Schwierig. Aber dann kommen wir wieder auf die Regeln zu sprechen oder auf das, ne, Ordnung und Regeln, die dieses Kontrollbedürfnis dann stützen. Wenn sowas vorher nicht geregelt ist, dann kann es vielleicht schiefgehen.
Ja, Kampf ist ja immer noch eins, egal wo man ist, ist Kampf ja immer in irgendeiner Form beregelt. Ja, das, also nicht stechen, nicht auf den Kopf hauen. Ja, es soll so aussehen, als ob ich dir das Bein breche, aber ich möchte dir natürlich nicht das Bein brechen. Aber die Emotionen sind halt nie beregelt. Ne? Die ist halt jeder sein eigener Herr. Ist halt auch so schwierig, das mitzubekommen. Ne?
Ja.
Da wir im Rollenspiel sind, kann halt auch neben mir einer Wut in Brand ausrasten und das einfach nur super spielen.
Klar. Das ist ja das Gute, das ist ja der geschützte Rahmen des Rollenspiels, dass ich erstmal davon ausgehe, dass es gespielt ist und solange ich das spiele, bin ich ja auch in Kontrolle über das, was ich mache. Als wenn ich ausraste. Und ich habe lieber jemanden neben mir, der im Spiel kontrolliert ausrastet, im Prinzip wirklich gespielt ausrastet, als wenn wirklich jemand die Nerven verliert.
Das auf jeden Fall.
No. Das gibt mir ja auch als Mitspielende Sicherheit, dass ich weiß, der spielt das jetzt nur. Der kann jederzeit stoppen und fragen, hey, ist alles gut? Und der wird nicht blind, der wird nicht blind meinen Bedürfnissen oder meinen Ängsten vielleicht gegenüber.
Das habe ich bis jetzt auch, glaube ich, noch nie erlebt. Also diese zwei Szenarien in Kampf, ja, aber ansonsten noch nie erlebt, dass irgendjemand in echt so ausgerastet ist oder irgendwie sowas.
Jedenfalls noch nicht auf dem Spiel, glaube ich, so. Aber wer weiß, was das bei Menschen auslöst oder bei Spielenden auslöst. So dieses, ne, laut und bollerig und Sachen durch die Gegend pfeffern. So, das selbst wenn es gespielt ist, muss man es ja auch irgendwie aushalten oder versuchen auszuhalten oder damit umzugehen. Oder weg.
Ja, das ist sowieso, aber das ist, glaube ich, auch wieder ein neues Thema, wenn man halt Konflikte ankommen sieht, denen man dann vielleicht da nicht umgehen kann. Weil das ist ja quasi, sind wir hier in Aggressivität, so, und das kann ja Angst schüren. Und ich weiß, dass wenn das in unserem Umfeld gespielt wird, dass es einige gibt, die dann sich Popcorn holen gefühlt und das total spannend finden und lustig finden und total zugucken. Hast du mir das hier in der letzten Folge, hast du doch auch gesagt, dass ihr eure Figuren ja auch darauf ausgelegt habt.
Ach ja.
Ja, ich erinnere mich. Und dann gibt es immer die sich halt gefühlt Popcorn dazu holen und das genießen und sagen so, oh ja, gleich kracht das, ich hoffe, die haben Kunstblut dabei. Mhm. Und dann gibt es halt andere, die halt sagen, oh scheiße, ich ertrag's nicht, ich gehe lieber hier weg.
Ja, genau. Aber wahrscheinlich, weil sie auch noch nicht die Situation erfassen können, was ja auch wieder Kontrollverlustgefühl ist. Wenn uns Leute kennen oder uns auch zum Beispiel außerhalb des Spiels kennen, ist das ja wesentlich besser abschätzbar und kontrollierbar, um immer wieder sowieso auf das Thema Kontrolle zurückzukommen. Und wenn man weiß, ach Alex, die tut sonst keinem was, die wird jetzt hier nie irgendwie unsinnlos ausrasten, dann hat man auch eher den Popcorn-Moment und freut sich dran, als wenn mich jemand noch nie gesehen hat und denkt, was ist das für eine Tussi? Ja?
Das ist genauso, wie wir das letzte Mal gesagt hatten, um neu in eine Gruppe oder überhaupt alleine auf Con zu kommen, Leute anzusprechen. So empfinde ich das auch so, wenn jemand sagt, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis oder ich habe einen Grund oder sonst was, auszurasten und Stress zu machen, Konflikt zu spielen oder irgendwas. Vorher einmal ganz kurz ankündigen oder fragen. So, da weiß ich auf jeden Fall, wenn wieder jemand zu mir kommt und sagt dann, komm da gleich um die Ecke und ich würde völlig ausrasten, dann weiß ich, weil ich was passieren wird und kann drauf eingehen. Sonst, wenn jemand um die Ecke kommt und völlig ausrastet, frage ich mich erstmal, was ist hier eigentlich gerade los, was passiert hier gerade?
Genau, also wir haben einen kontrollierten Kontrollverlust, was uns ja wieder mehr Sicherheit gibt und wahrscheinlich auch einfach entspannter sein lässt mit der Situation.
Transparenz ist sowieso immer der Schlüssel.
Das auch, ja, bei sowas. Ah. Tobi, ich weiß, wir können wahrscheinlich 3 Stunden füllen oder noch mehr. Aber wir haben das Limit, das Zeitlimit schon so ein bisschen überschritten. Wir wollen den Hörern dann ja auch nicht zu viel zumuten. Und das Fass ist ja endlos schon allein in dem Bereich. Ich würde trotzdem gerne noch so ein paar abschließende Worte dazu sagen, zu sagen, dass das Spiel Live-Rollenspiel an sich oder generell auch andere Spiele können diesen Kontrollwunsch auf der einen Seite durchaus erfüllen in bestimmten Situationen. Und ich kann aber, glaube ich, auch, wenn ich das möchte, den kontrollierten Kontrollverlust herbeiführen, um diesen zu erleben.
Das auf jeden Fall. Und ich würde noch dazugeben, dass das Spiel, das LARP, einem die Möglichkeit gibt, Situationen zu erleben, die man vielleicht im echten Leben nicht unter Kontrolle hat und sie dadurch kennenzulernen und rauszukriegen, wie man mit diesen Situationen vielleicht besser klarkommt, um dann mehr Kontrolle zu haben.
Tolle Ergänzung, ganz genau. Möchte ich so stehen lassen.
Okay.
In diesem Sinne, ich finde das einen wunderschönen Abschluss. So, das war ein Ausflug in die Psychologie für heute zum Thema Live-Rollenspiel und das psychische Grundbedürfnis der Kontrolle, Kontrollerfüllung, Kontrollverlust. Ich hoffe, ihr könntet unseren Ausführungen folgen.
Schreibt uns doch dazu
mal. Den Abschweifungen.
Tobi und ich haben da so eine ganz eigene Dynamik, habe ich das Gefühl, was das angeht, wenn wir da miteinander quatschen. Aber dafür haben wir ja Tom, der uns ab und zu mal wieder auf den Pfad zurückbringt.
Der Tugend, ja.
Ich hätte Pfad der Tugend, jawohl, ja, Sir.
Tatsächlich klingt das nach einer weiteren Folge.
Wir sind ja mit den psychischen Grundbedürfnissen ja auch noch nicht durch. Ne? Kommt dann auch was.
Und so ja. Denken wir uns noch was aus.
Wir erfinden noch einige andere Grundbedürfnisse. Nee, wir nehmen erstmal die, die es gibt. Das finde ich schon mal ganz gut.
Sehr gut.
Okay, lieber Tobi, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen Input.
Mhm. Das war wie immer sehr, sehr, sehr gerne und Dankeschön, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ja, gerne. Immer sehr bereichernd.
Ja, in dem Sinne, ja, Mahlzeit, nicht?
Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Jo.
Tschüss. Tschüss.